Wer kennt noch die diesjährige Jahreslosung? So am Anfang des Jahres, da ist die ja sehr präsent, es wird oft davon gesprochen und hier und da liest man sie auch. Aber jetzt sind wir schon gute 10 Monate mit diesem Vers unterwegs. Wer? Genau, suche den Frieden und jage ihm nach. Das ist genau die Jahreslosung 2019 aus Psalm 34, Vers 15. Ich möchte ein Erlebnis, was Wilhelm Busch mal weitergegeben hat, an den Anfang setzen, die sehr gut dazu passt. Wilhelm Busch, also der Pfarrer Wilhelm Busch, er erzählt Folgendes. Er sagt, mein Freund Karl, er war Bergmann und er lebte in ständigem Streit mit seinen Flurnachbarn. Und oft habe ich schon schlichten müssen, sagte Wilhelm Busch. An einem Sonntagabend, da traf ich Karl und fragte, na Karl, wo kommst du denn her? Oh, Sie hätten dabei sein sollen, sagte er. Da war eine herrliche Kundgebung im Nordparksaal. Oh, eine Kundgebung. Um was ging es denn bei dieser Kundgebung? Ja, wir haben protestiert gegen die Ausbeutung der Kulis, der Lastenträger in Singapur. Potztausend, sagt er. Die Kulis in Singapur, dafür interessieren Sie sich auch? Und ob? Das sind alles unsere Brüder. Und mit denen zeigen wir uns auch vollkommen solidarisch. Wir stehen voll hinter Ihnen. Alle eure Brüder, rief ich beglückt. Oh, Karl, dann werden Sie heute Abend sicher zu Ihrem Nachbarn gehen und ihm die Hand geben und Bruder zu ihm sagen. Da wich der ganze Glanz aus seinem Gesicht. Er wurde finster und er fing gleich an und sagt, was glauben Sie, was der sich schon wieder geleistet hat? Also dieser Schuft, dieser Kerl, und fing an, über ihn herzuziehen und sagt, na, dem werde ich irgendwann nochmal auf die Birne hauen. Alle Brüder, dachte ich und ging davon, sagte Wilhelm Busch. Und wieder einmal wurde mir klar, wie groß es ist, dass in der Bibel steht, liebe deine Nächsten. Den Fernen zu lieben, ist nicht so schwierig, aber den Nächsten, da hapert es oftmals. Und ich habe den ersten Gedanken so formuliert, das Dilemma mit dem Frieden. Jemand sagte mal, der Friede ist kein Dauergast. Und das ist wohl so. Es ist kein Dauergast, der so bei uns am Tisch sitzt und so auch für ein harmonisches Miteinander sorgt. Aber ansonsten müssen wir uns um Frieden gar nicht groß kümmern. So funktioniert Frieden eben leider nicht. Weder in den Familien, noch in unserer Gesellschaft, erst recht nicht in dieser Welt. Wir haben ja schon einleitend die Worte gehört, wie schlüpfrig der Friede ist. Ein falsches Wort oder falsche Bemerkung irgendwo getwittert, kann eine Riesenwelle auslösen. Und wo es vielleicht unterschwellig so nach Frieden aussah, brodelt es auf einmal ganz neu auf. Tagtäglich wird uns das über die Medien auch vor Augen gemalt, dass der Frieden so nicht funktioniert. Der Frieden ist eben kein Dauergast. Leider auch nicht in den Kirchen und Gemeinden. Überall erleben wir, wie zerbrechlich, wie flüchtig Frieden sein kann. Wir alle sehnen uns nach einem friedvollen Miteinander, und oft scheitern wir daran, diesen Frieden dann auch zu leben. Jeder will doch Frieden haben, aber nicht jeder will auch etwas dafür tun. Und das ist ein echtes Dilemma. Und so passt eben die Jahreslosung 2019 gut hinein in dieses Auseinanderklaffen von Sehnsucht auf der einen Seite und auch der Wirklichkeit auf der anderen Seite. Und David fasst es eben so zusammen im Psalm 34, Vers 15. Suche Frieden und jage ihm nach. Ein kurzer und doch sehr prägnanter Satz. Suche Frieden und jage ihm nach. Und die Jahreslosung, sie fordert uns heraus. Der Friede ist nicht einfach da. Friede ist nicht selbstverständlich und Friede kann nicht vorausgesetzt werden. Es scheitert immer an uns selbst, an uns Menschen. Wir sind neidisch auf andere, sind missgünstig und selbstsüchtig, wobei unser Egoismus natürlich behauptet, dass die anderen schuld sind. Und statt uns in das Schicksal des Unfriedens zu ergeben, werden wir hier ermutigt, den Frieden zu suchen und ihn dann auch nachzujagen, wenn wir ihn erspürt haben. Wir sollen bemüht sein um den Frieden. Das heißt nicht darauf warten, bis dem anderen etwas einfallen könnte, sondern selber aktiv zu werden. Selber kreativ werden und Ausschau zu halten, was könnte denn ein Ausweg sein, um eine Lösung zu finden in einer festgefahrenen Situation, in der ich mich vielleicht auch augenblicklich befinde? Wie kann denn Versöhnung, wie kann Friede wieder möglich werden? Und im hebräischen Denken bedeutet Frieden weit mehr als die Abwesenheit von Krieg oder Streit. Der Hebräer, er spricht ja von diesem Wort Shalom, was so viel beinhaltet. Und diese Bedeutungspalette, die dieses Wort hat, da kann man so vieles hineinstecken. Es reicht von unversehrt sein, von Heil, auch über Friede, ja, bis hin zu Gesundheit, bis hin zu Geschenk. Frieden, das ist für den Hebräer etwas grundlegend Positives, etwas, was sein ganzes Leben umfasst. Nicht nur Streit oder kein Streit. Shalom, das meint demnach die tiefe Sehnsucht nach einer heilen, unversehrten Welt, in der keine Gefahr droht, in der es ein Gleichgewicht gibt, eine Ausgewogenheit von Ansprüchen und Wünschen und Bedürfnissen, aber auch von Gerechtigkeit. Das ist der Friede, den wir suchen sollen. Das ist der Friede, von dem David sagt, dem jagt nach. Ein sehr aktiver Vorgang. Und ich finde diesen Vorgang äußerst schwer. Denn hier stehe ich auf einmal selbst im Vordergrund. Im Mittelpunkt diesen Vorgang ja auch voranzubringen. Und dieser Vers, der fragt ja als allererstes mich selbst nach meiner eigenen Handlungsweise. Da ist vielleicht der nicht gelöste Konflikt zwischen Arbeitskollegen, zwischen Nachbarn, wem auch immer. Man geht sich aus dem Weg, meidet den Kontakt. Oder da ist der immer neue Streit zwischen Eheleuten, der sich manchmal an ganz kleinen Dingen entzündet. Das eine Wort ergibt das andere Wort und vergiftet es miteinander. So wie wir es in der Kindergeschichte gehört haben von diesem Schaf, das so erzürnt war. Eigentlich wusste er gar nicht, um was es geht, aber er wusste, dass er recht hatte. Ja. Oder der Unfriede in Erbschaftsangelegenheiten, der eine Familie da auch fast zerreißen kann. Auf einmal gibt es Unterstellungen, Verdächtigungen und ein geordnetes Miteinander ist nicht mehr möglich. Oder Meinungsverschiedenheiten auch innerhalb einer Kirchengemeinde. Vielleicht bei Bau- oder Gestaltungsaufgaben, vielleicht über das Liedgut, das hier gesungen wird. Die Geschmäcker sind so verschieden und ein guter Kompromiss ist da manchmal schwer zu finden. Oder einfach die aus Wut oder aus Emotionen herausgesagte patzige Antwort. Oder die gemein formulierte E-Mail oder WhatsApp-Nachricht, was ja heutzutage viel leichter, ja so nicht einfach über die Lippen gehen muss, sondern über die Finger geht. Alles nur kleine Alltagsbeispiele, die uns vor Augen führen, wie zerbrechlich doch der Friede ist und wie leichtfertig, ja wirklich leichtfertig wir oftmals ihn, diesen Frieden, auf das Spiel setzen. Suche Frieden und jage ihm dann auch nach. Und Nachjagen erfordert meinen Einsatz und zwar mit voller Kraft und mit ganzer Intensität. Nachjagen geht nicht einfach so nebenbei und hier sind wir ganz gefordert. Frieden, er kostet einen Preis. Ohne den Verzicht auf das Durchsetzen der eigenen Interessen, ohne das Ablegen des Egoismus und des Neides, ohne die Öffnung hin zu dem Nächsten, zu allen anderen Menschen, ohne das Streben, die Interessen des anderen mindestens genauso zu berücksichtigen wie meine eigenen, wird es keinen Frieden geben. Frieden braucht Einsatzbereitschaft und den Mut, erste Schritte zu gehen. Wer Frieden will, darf nicht nur warten, dass der andere sich bewegt, sondern muss sich auch aktiv der Gefahr stellen, auch abgelehnt zu werden. Sich aktiv auf die Suche nach dem Frieden zu begeben und ihn dann auch umzusetzen, das ist tatsächlich nicht einfach. Erst recht nicht, wenn man sich nach einem Konflikt in der Opferrolle sieht. Und nicht selten finden sich beide Parteien nach einem Konflikt in eben dieser Opferrolle. Jeder meint, dass der andere äußerst unsensibel vorgegangen ist und manchmal merkt man selber nicht, wie verletzend man selbst vielleicht auch gewesen ist. Meistens sind wir nach einem Konflikt doch eher auf der Suche nach Antworten, auf Reaktionen oder Handlungsweisen, die gar nicht dem Frieden dienen, sondern vielmehr darauf aus sind, meinen Einfluss, mein Ansehen, meine Macht doch wieder zu stärken. Solchen Antworten, solchen Handlungsweisen, denen jagen wir viel eher nach. Darauf sind wir auf der Suche nach. Was könnte jetzt die geeignete Antwort sein, der geeignete Konter sein? Wir wollen Stärke zeigen, wir wollen uns behaupten Das sind die Dinge, nach denen wir suchen, wenn wir in Konfliktsituationen geraten sind, aber selten nach den Dingen, die wirklich dem Frieden dienen. Oder da gibt es auch das andere Extrem. Was tun wir nicht alles um des lieben Friedens willen? Wie viel kehren wir da so unter den Teppich? Und da bleibt es dann liegen, bis es sich so weit aufstaut und jemand drüber wegstolpert und es in der Länge nach hinhaut. Wo vermeiden wir überall schwierige Themen oder offene Konflikte tatsächlich mal anzusprechen, weil unsere Sehnsucht nach schneller, nach einfacher Harmonie einfach so viel größer ist? Suche Frieden und jage ihm nach. Da heißt es eben nicht, dass wir überall den Mantel des Schweigens ausbreiten oder uns alles gefallen lassen sollen. Dieser Vers, der will uns auch nicht in eine Opferrolle drängen. Das wäre hier auch völlig verkehrt und nicht das, worum es David geht. Hier geht es nicht um ein Totschweigen von schwierigen Themen, von schwierigen Dingen, nur damit der eh schon längst zerbrochene Frieden irgendwie dann erhalten bleibt, nach außen hin zumindest. In solchen Momenten, wo das so ist, da ist ja gerade das Offene, das Ehrliche, das Liebevolle und Respektvolle miteinander, das Gespräch, ja, gefordert und gefragt. Die Möglichkeit auf der Suche und nach der Jagd nach eben diesem Frieden. Und wenn wir den ganzen Vers oder den ganzen Psalm betrachten, dann merken wir, dass es dem Psalmschreiber David nicht einfach um Friede, Freude, Eierkuchen geht. Unser Vers, er beginnt mit: Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Und dann kommt: Suche Frieden und jage ihm nach. Und genauer übersetzt heißt es sogar nicht: Lass ab vom Bösen, sondern: Wende dich weg vom Bösen. Und da merken wir wieder, wie wir da wieder im Mittelpunkt stehen, ganz aktiv zu werden, diesen anstrengenden Vorgang auch in Angriff zu nehmen. Böses zu tun heißt im Übrigen nicht unbedingt wirklich böse Dinge zu tun, sondern schlichtweg auch das Gute zu unterlassen. Demnach ist Nichtstun oder ein Wegsehen nicht nur im biblischen Sinne tatsächlich böse. Und das merken wir natürlich, fällt es uns in diesem Sinne viel leichter, Böses zu tun, als das Gegenteil davon. Wir kennen das aus der Ersten Hilfe. Unterlassen Hilfestellung ist viel schlimmer, als wenn wir Hilfestellung leisten und dabei vielleicht einen Fehler machen. Aber Nichtstun ist da in diesem Sinne etwas Böses. Es ist einfach bequemer, nichts zu tun, denken wir. Wer nach Frieden jagt, der wird Ausschau danach halten, wo er Gutes tun kann. Das ist auch ein Kennzeichen von Frieden. Der wird Ausschau halten, wo seine Fähigkeiten, wo seine Möglichkeiten gefragt sind, damit sich Dinge auch zum Guten wieder hinwenden können. Oder damit Menschen etwas von Gottes Güte, von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit auch wirklich etwas erleben können, ganz praktisch und hautnah. Es geht David tatsächlich nicht nur um unsere Taten, sondern auch um unsere Worte. Und direkt im vorangehenden Vers 14 heißt es: Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Und dann kommt die Jahreslosung. David geht es hier um die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, auch in unseren Gesprächen, wie wir miteinander reden. Und über fehlerhafte Kommunikation zwischen Menschen, da sind schon wahrscheinlich büchereifüllende Bücher geschrieben worden. Scheint also ein echtes Thema unserer Gattung zu sein. Und ich möchte ein Beispiel dafür geben. Das ist hier von dieser Stelle auch schon mal erzählt worden, aber passt ganz gut dazu. Da gab es diese amerikanische junge Frau, die hatte gute Freunde in Deutschland, eine gute Freundin. Und sie verständigten sich auch oft, daher konnte sie auch ganz gut Deutsch, wusste auch schon, was so umgangssprachlich im Deutschen auch gesagt wird. Zum Beispiel, wenn man sagt: Oh, da hast du aber echt Schwein gehabt, das würde bedeuten, da hast du aber wirklich Glück gehabt. Solche Dinge kannte sie auch. Und eines Tages wurde sie eingeladen, weil die Freundin geheiratet hat. Und so war sie auf dieser Hochzeit. Und als dann einige Leute dann schon am Tanzen waren, da wurde sie dann auch von einer anderen Person angesprochen und gefragt: Na, hattest du auch schon die Möglichkeit, mit dem Bräutigam zu tanzen? Und dann sagte sie: Nein, das Schwein hatte ich noch nicht. Ja, die meisten zwischenmenschlichen Konflikte, die wir wahrnehmen, die entstehen doch, weil wir aneinander vorbeireden oder uns missverstehen oder dem anderen auch tatsächlich etwas Böses unterstellen. Und nirgendwo sonst schaffen wir in der Art und Weise, wie wir miteinander sprechen, Frieden oder eben auch Unfrieden. Und als erstes schaffen wir diese Wirklichkeit nun mal mit unserer Zunge, mit unseren Worten. Denn Worte, die haben wirklich Macht. Sie können aufrichten, Worte können aber auch hinrichten. Sie können versöhnen, aber auch töten. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist vor allem auch eine Herausforderung an unser Reden miteinander, an unser Reden übereinander. Hier wird Frieden geschaffen, hier wird eine gute Atmosphäre geschaffen oder eben auch Zwietracht oder Disharmonie. Und dieser Appell lässt mich an meine eigene Nase fassen, wie ich mit anderen Menschen rede, wie ich über andere Menschen rede. Respektvoll, liebevoll oder patzig, rechthaberisch. Eines Tages kam einer zu Sokrates und war voller Aufregung. Hey Sokrates, hast du das gehört, was dein Freund getan hat? Das muss ich dir gleich mal erzählen. Moment mal, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Kennt ihr auch diese drei Siebe? Vielleicht schon mal gehört, diese Begebenheit. Dieser fragte auch, drei Siebe? Was bedeutet das? Ja, mein Lieber, drei Siebe, lass sehen, ob das, was du mir zu sagen hast, durch diese drei Siebe auch hindurchgeht. Das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, auch geprüft, ob das wirklich auch wahr ist? Nein, ich habe es nicht geprüft, ich hörte das von einem. So, aber sicher hast du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn es schon nicht als wahr erwiesen ist, doch wenigstens gut? Zögernd sagte der andere, gut? Nein, ganz im Gegenteil. Aha, unterbrach ihn Sokrates, so lass uns auch das dritte Sieb noch anwenden und lass uns fragen, ob es notwendig ist, mir das zu erzählen, was dich erregt. Nun, notwendig ist es nicht gerade. Also lächelte der Weise, wenn das, was du mir da erzählen willst, weder erwiesenermaßen wahr ist, noch gut ist, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit. Wer sich auf die Suche nach Frieden macht, der wird anfangen, wieder mehr darauf zu achten, wie er Sätze sagt, was er dort sagt. Das kann anstrengender sein und kostet mehr Zeit, aber es wird dem Frieden dienen. Gute Kommunikation braucht eben auch Zeit. Und es macht auch demütig, nämlich dort, wo ich andere um Vergebung bitte, weil mir das eben nicht gelungen ist. Weil ich es übersehen habe, weil ich vielleicht nicht achtsam war an einer Stelle. Jetzt könnten wir an dieser Stelle uns hinstellen und sagen, ja, David, das stimmt, das hast du gut erkannt. Genauso ist es und müsste auch Leben wirklich sein. Aber die Realität ist leider anders. Also wenn du uns schon vor Augen malst, wie das Leben auszusehen hat, dann sag uns doch bitte auch, wie sollen wir es denn schaffen? Wie sollen wir es angehen? Wie kann aus diesen vielen guten Absichten denn auch Wirklichkeit werden? Und auch hier gilt, wie bei Aussagen der Bibel immer gut ist, wenn wir den Kontext, also den Zusammenhang als Ganzes betrachten, in dem sie gesagt oder geschrieben worden sind. Und dann kommen wir zu dem zweiten Gedanken, den habe ich überschrieben, der Weg aus dem Dilemma. Vor diesen beiden Versen, die wir jetzt betrachtet und durchdacht haben, stehen ja noch 13 andere Verse. Und der Psalm beginnt eben nicht mit diesen gerade gehörten Forderungen oder mit diesen gut gemeinten Ratschlägen. Es beginnt mit einem dankbaren Gotteslob. David erlobt 12 oder 13 Verse sind es, aber der erste Vers ist nur eine Einleitung. Diese 12 Verse lang lobt er Gott. Er hat ihn in seinem Leben erfahren. Immer wieder hat Gott helfend eingegriffen und hat David das erleben lassen, was Gott an ihm Gutes getan hat. Er hat das wahrgenommen, wie Gott durchgetragen hat. Er sagt, Gott, du hast mich von meinen Ängsten und Sorgen befreit. Wie wunderbar, wenn du das sagen kannst. Und dort, wo es nötig war, da hat er mich in seine Arme genommen. Sowas hat David erlebt. Hast du das auch erlebt? Du hast mich gestärkt und aus der Not herausgerettet. Und David würde sagen, weil mich Gott so getröstet hat, kann ich jetzt auch getrost den Weg gehen, auch wenn alle Welt das anders macht. Weil er mich festhält, kann ich Böses loslassen. Da muss ich nicht mehr für mich selbst kämpfen. Weil er mir Gutes getan hat, kann ich anderen Gutes tun. Dann heißt es nicht länger, wie du mir, so ich dir, sondern wie Gott mir, so ich dir. Auch wenn es völlig unverdient ist. Weil er mein Leben befriedet hat, kann ich Frieden stiften. Ja, weil ich diesem Herrn folge, hat das Folgen für mein Leben. Friede ist nicht ein heiliges Gefühl, das in einer Kirche, in einer Gemeinde über mich kommt. Es ist der Zustand eines tief in Gott verwurzelten Herzens. Wenn ein Mensch sein Leben im Angesicht Gottes führt, dann gewinnen Gottes Werte an Bedeutung. Sie gewinnen mehr an Gewicht und es färbt etwas von Gottes guter Art und Weise auf die Lebensweise dieses Menschen ab, der so von Gott erfüllt und durchdrungen ist. Wo Gottes Wort in ihm, in seinem Leben präsent ist. Durch die stille Zeit, durch die gemeinsame Betrachtung im Hauskreisen oder in den Bibelstunden. Das hat etwas mit der Erneuerung durch den Heiligen Geist zu tun. Friede ist ja auch die Frucht des Geistes nach Galater 5, Vers 22. Und dort, wo wir diesem Reden in uns Raum geben, da verändert sich etwas. Nicht nur in meiner Umgebung, sondern auch in mir selbst. Da gewinnt nämlich Christus Gestalt in mir selber. Der Friede in dieser Zeit und Welt, der bleibt leider nie ungestört. Der Friede ist immer gefährdet und das geht ganz schnell. Aber das bedeutet nicht, dass ich damit schicksalhaft irgendwie mich damit abfinden müsste, sondern ich darf mit Christus verwoben sein und vom Heiligen Geist bewegt, getrost diesem Frieden nachjagen, für diesen Frieden mich einsetzen. Der englische Baptistenpastor Spurgeon hat in diesem Zusammenhang einmal gesagt, der Friede, den du so hegst und pflegst, der wird in deine eigene Brust zurückkehren und in dir eine unversiegbare Quelle des Trostes sein. Es lohnt sich, sich einmal zurückzutreten, um für den Frieden einzutreten. Selbst wenn es mir so vorkommt, als ob ich im ersten Moment dort Rückschritte für mich selber mache oder Nachteile habe. Wer allerdings versucht, diesen Frieden aus eigener Anstrengung schaffen zu wollen, der wird leider scheitern. Entweder an seinen Misserfolgen, an der fehlenden Kraft, man hat nicht die Ausdauer. Letztlich kann diese zerstrittene Welt ja nur einer wirklich befrieden und heilen, nämlich der von Gott eingesetzte Friedefürst, einer der vielen Namen für Jesus Christus. Das gilt für meine Beziehung zu Gott, das gilt für meine Beziehung zu mir selbst, aber auch zu meinen Mitmenschen eben. In diesem Friedefürsten, in Jesus Christus, möchte Gott uns für alle diese Lebensbereiche Frieden bringen und hat ihn bereits gebracht. Und das Kreuz ist das Zeichen seines Friedens. An diesem Ort hat Christus alle feindlichen Mächte besiegt. Und hier sagt Gott es uns zu, ich bin für dich, ich hab dich lieb, mit all deinen Macken, mit all deinen Ecken und Kanten, die du hast. Mit all dem, was dir nicht gelungen ist in deinem Leben, mit all dem, wo Menschen auch an dir schuldig geworden sind. Ich sehe das, es muss an meinem Thron vorbei. Lass dir von mir Frieden schenken für deine Vergangenheit. Für die Gegenwart und die Zukunft gilt, ich lebe und du sollst auch leben. So sieht Gott dein Leben. Das ist Gottes Sicht auf dich. Und ein Stück dieses Friedens können wir jetzt bereits erleben. Nämlich überall dort, wo wir uns nach diesem Frieden ausrichten, wo wir seine ausgestreckten Hände für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen. Und ich möchte abschließend ein Gedicht vorlesen, das wird Franz von Assisi zugeschrieben und dachte, das wäre doch gut, wenn man das zu einem Lebensmotto macht. Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.